Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Unsere heutigen Gäste sind der General Manager von Coca-Cola, Herbert Bauer, und Georg Pangl. Er war unter anderem ÖFB-Teammanager. Und unser Experte Muhammad Akgündiz ist natürlich auch wieder da. Herzlich willkommen auch an alle, die via Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Du bist zehnfacher Nationalteamspieler von Österreich, kannst dich nur erinnern, was dein erstes Spiel war?
Das genaue Datum kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, welches Spiel es war.
Es war im Oktober 2002 gegen
Weißrussland.
Weißt du noch, wer der Trainer war?
Ja, Hansi Krankl.
Hans Krankl, Teamchef. Und wer war ÖFB-Teammanager?
Das ist auch eine ganz, eine leichte Frage. Es ist zu deiner Rechten. Er war ja nicht nur bei uns im Teammanager, sondern er hat uns auch schon im 21-Team begleitet, längere Zeit. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf das Wiedersehen heute.
Ganz meinerseits.
Aber es war dein letztes Spiel.
Mein letztes Spiel, mein letztes Auswärtsspiel. Und dann das letzte Spiel war 4 Tage später gegen die Niederlande. Und dann bin ich schon Richtung Schweiz unterwegs gewesen.
Du bist dann zur UEFA gegangen, ja, hast dort begonnen. Warst dann Bundesliga-Vorstand, bist mittlerweile über 30 Jahre im Fußball tätig. Warst Generalsekretär der European Leagues, hast Bangl Football Group ins Leben gerufen und schreibst gerade an einem Buch. Das heißt, mein Theater der Träume. Wenn man so lange im Fußball tätig ist, hat man da einiges aufzuarbeiten und hilft das Schreiben dabei?
Das ist tatsächlich der Ansatz. Unser Masseur hat mich dazu bewegt, weil ich gesagt habe, wer kauft ein Buch von mir? Sagt er, Georg, die Geschichten, die du mir erzählt hast in den letzten Jahren, die sind sowas von einzigartig. Schreib das Buch. Und wenn du es nur für dich selber schreibst, um all diese Jahre zu verarbeiten, weil die waren so intensiv, dass ich selten Zeit gehabt habe, nachzudenken. Du warst dort, am nächsten Tag wieder da, dann noch für die UEFA nebenbei unterwegs, als wenn dir direkt und so. Also es war sehr, sehr spannend. Und jetzt ist die Phase mit ein paar alten Zeitungsausschnitten, Das aufzuarbeiten. Es ist wirklich, da wird man wirklich mit Dankbarkeit und Demut erfüllt, dass man mehr als 30 Jahre, wie du sagst, dabei ist.
Also du erinnerst dich beim Schreiben dran. Wann kommt das Buch raus?
Im Herbst, kein Stress. Ich habe einen Helfer, der mir hilft, wie man es richtig formuliert, dass der Leser auf jede Seite quasi fokussiert ist und interessiert ist.
Ist auch eine Herausforderung.
Wir haben keinen Stress, aber es ist spannend. Und wie gesagt, viele, viele Dinge, auch dein Debüt, kommen da dann zum Vorschein. Und,
nur Debüt, die alle anderen Sachen sind hoffentlich anonym.
So
dass du nicht alles ausplatterst.
So viel Platz in den Kopf.
Ja, er war ja sehr nah bei uns im Team natürlich, auch bei uns bei den Spielern. Ich hoffe.
Also mir würde nichts einfallen, was bei dir nicht
seriös
entscheidend
ist. Aber da gibt es sicher andere, oder?
Wo dir aber das darf man dann nicht schreiben. Weißt? Wenn man so nach den Spielen, wenn man das Unentschieden gemacht haben damals und dann, was wir dann in Wien gemacht haben, also das darf man nicht schreiben. Das tut man. Das ist verjährt. Das war aber nicht unanständig, aber nur es man tut es nicht.
Was dann passiert, bleibt in der Mannschaft.
So ist es.
Außer schreibt nur Werbung. Wir sind bei einem Stammtisch. Was wollt ihr trinken? Coca-Cola nehme ich an für Sie.
Zum Start meiner Römerquelle, aber wir kommen dann zu Coca-Cola.
Ja. Ich hoffe, dass die Aktie steigt jetzt.
Genau, damit sind wir schon beim ersten Thema. Cristiano Ronaldo hat während der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Ungarn die Coca-Cola-Flaschen demonstrativ weggestellt vom Pressetisch und eine Wasserflasche hingestellt. Coca-Cola erklärte dann in einer Stellungnahme, dass natürlich jeder ein Recht auf seine Getränkevorlieben hat und es unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse gebe. Den Spielern wird bei der Pressekonferenz Coca-Cola und Coca-Cola Zero angeboten, aber auch Wasser. Und dann ist der Aktienkurs gefallen. Aber es kam auch eine Stellungnahme, dass das nichts mit Ronaldo zu tun hatte.
Das stimmt auch. Ich meine, jetzt kurz mal zu der Situation an sich. Wir wollen ja wirklich die Konsumenten und dazu sehen auch die Spieler durch den Tagesablauf begleiten mit einer Vielfalt von Produkten. Das Wasser, das er getrunken hat, war auch von Coca-Cola. Die Reaktion der Aktienkurse ist eher einer Dividendenausschüttung am gleichen Tag geschuldet. Da war der Ronaldo noch nicht einmal beim Aufwärmen haben die Aktienkurse schon reagiert. Und haben sie ja dann auch sehr schnell, wie üblich, in dem Rahmen wiederholt. Aber ich glaube, er hat damit ein bisschen einen Running Gag ausgelöst, der jetzt die letzten Tage, glaube ich, ganz humorvoll aufgegriffen worden ist.
Genau, Stanin Cercesov, der Trainer der Russen, hat eine Colaflasche genommen, hat es mit einer anderen aufgemacht und hat demonstrativ getrunken. Und Andrei Jarmolenko, der Ukrainer, hat gesagt, setzt euch mit mir in Verbindung, ich gehe als Testimonial bei Coca-Cola durch und durch. Habt ihr euch schon mit ihm in Verbindung gesetzt?
Nein, und ich meine, wir haben ja in Österreich mit dem David Alaba ein super Testimonial, wo wir sehr stolz sind, dass wir die Kooperation haben. Insofern wird uns das auch in Österreich nicht betreffen, aber ich glaube, Coca-Cola in vielen Ländern hat einen starken Bezug zu den Nationalteams, zu ausgewählten Spielern. Den Weg werden wir natürlich gern fortsetzen.
Aber warum hat Cristiano Ronaldo das gemacht? Weil er nicht Testimonial ist?
Das will ich mir jetzt nicht unterstellen. Ich glaube, er ist dafür bekannt und dafür muss man auch Respekt zollen. Wie alt ist er jetzt?
36.
Da muss man auf die Ernährung schon, glaube ich, sehr stark achten und ein bisschen ein Fitnessguru werden. Und vielleicht ist das für ihn persönlich ein Thema. Wie gesagt, Wasser steht zur Verfügung, die isotonischen Getränke, Powerade, was auch am Platz ausgegeben wird, ist von Coca-Cola. Mit Coke Zero wird es auch eine zuckerfreie Variante geben. Also er darf wählen, was er möchte und wir sind damit glücklich.
Vielleicht verbietet er seinen Kindern auch Coca-Cola zu trinken und die möchten das gerne. Und
ja, und er hat regelmäßig Probleme damit.
Ja. Ich habe gesehen, da steht ein Coca-Cola.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt mittlerweile genug Beispiele, die euch zeigen, dass man auch das Produkt Coca-Cola an sich jetzt in eine Sportler-Diät einbauen kann und das ist auch gut so.
Und für euch natürlich super, weil es spricht jeder drüber.
Es ist dadurch ein bisschen Talk of Town und das kann definitiv nicht schaden, ja.
Also Hauptsache Werbung, egal in welcher.
Ja, so würde ich es nicht sagen, aber wie gesagt, nachdem das so humorvoll aufgegriffen worden ist jetzt die letzten Tage und dadurch, glaube ich, einen sehr positiven Spin bekommen hat, glaube ich, geht das schon in eine ganz gute Richtung.
Was ist denn grundsätzlich das Interessante an Unternehmen, an Wirtschaftsunternehmen mit dem Sport Partnerschaften einzugehen?
Ja, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Sport interessiert und Fußball ist da die Königsliga, der kennt die Emotionen, die der Sport einfach freisetzt. Also ich habe es jetzt zum Nationalteam nur als Fan ins Stadion geschafft, aber ich knie vom Fernseher, wenn da ein Spiel auf Messerschneider ist. Und diese Emotionen, die wollen wir halt nutzen und gerade Coca-Cola als Marke steht auch dafür, Leute zusammenzubringen beziehungsweise bei Gelegenheiten oder Anlässen in Erscheinung zu treten, wo Leute positiv zusammenkommen. Und da ist der Fußball, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür.
Mit der Aktion, was glaubt ihr, irgendwelche Auswirkungen haben? Klebt man jetzt die Flaschen am Pressetisch?
Nein, ich glaube, die UEFA hat auch die Verbände informiert, dass sie gemäß den Vereinbarungen mit den Sponsoren sich zu verhalten haben. Eben die Spieler, wird die Spieler nicht strafen. Wenn etwas noch einmal total gegen den Strich geht, dann werden die Verbände zur Verantwortung gezogen, die sich dann mit den Spielern ausmachen müssen.
Also, was hättest du gemacht, wenn du Teammanager gewesen wärst und ein Spieler von Österreich hätte das gemacht?
Ich war auch zweimal bei Endrunden dabei, 2000 und 2004. Also wenn ich dort in der Verantwortung bin, auch als Teammanager, wäre ich hingegangen und hätte dem Sponsor gegenüber dass die zwei Flaschen wieder zurechtgerückt und hätte dem Spieler gesagt, bei allem Respekt, das geht nicht. Also wäre mein Zugang gewesen. Aber wie gesagt, das war unterm Strich. War sehr richtig, wie es gelaufen ist.
Wir haben gestern schon ein bisschen darüber geredet. Wir sind zwar hier in Euro-Euphorie, aber so ganz ist das noch nicht rübergeschwappt. Das könnte daran liegen, dass es kein Austragungsland gibt, also so ein richtiges. Es gibt mehrere, die einen Heimvorteil haben, unter anderem die Holländer zum Beispiel. England hat auch einen Heimvorteil. Weißt du als ehemaliger UEFA-Mitarbeiter, nach welchen Kriterien diese Heimspielstätten vergeben worden sind?
Also ist es fair? Ursprünglich war es die Idee von Herrn Platini, eben Europa quasi abzudecken. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut und sich genau anschaut, welche Spielorte ausgewählt wurden, woher die Sponsoren kommen, St. Petersburg, Baku, wo die Leute herkommen, die im Exco sitzen, wo das entschieden wird, wie dann Bilbao 1,3 Millionen Entschädigung bekommt und trotzdem das noch in Spanien bleibt und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht auf viel mehr Details eingehen. Ich finde es irgendwie, nicht in Ordnung, wenn man immer von Respekt und Fairplay und das alles pausenlos propagiert und dann trifft man solche Entscheidungen. Noch einmal, sportlich ist für mich wirklich skandalös, dass die Holländer dreimal Heimvorteil haben mit Publikum. Die Schweizer müssen zweimal noch Baku fliegen, wir müssen auch dreimal fliegen. Also
immerhin andere Richtungen.
Jetzt könnte man sagen, okay, wäre jetzt in Holland beim Teamcamp geblieben oder in Bukarest, wäre jetzt noch einmal fliegen müssen, aber trotzdem, die Struktur selber, bei allem Respekt, man hat das Bestmögliche daraus gemacht und da bewundere ich meinen ehemaligen Kollegen, den Martin Kallen, der das umsetzen muss, aber die politische Entscheidung, die dem vorangegangen ist, wenn man es sieht jetzt, ist zu hinterfragen.
Wenn wir schon Gäste aus der Wirtschaft da haben, reden wir auch mal über Zahlen. Wie lukrativ ist es denn für einen Verband, bei einer Euro dabei zu sein?
Für einen Verband, wenn er sich qualifiziert, ist es natürlich sehr lukrativ. Man kennt ja die Summen für die Startgebühr und für Erfolge und wenn man aufsteigt. Aber am lukrativsten ist natürlich für die UEFA selbst. Da werden, ich habe die L'Equipe vor einigen Tagen gelesen, 2,1 Milliarden Einnahmen sind budgetiert, 830 Millionen Gewinn. Davon werden, glaube ich, um die 230 ausgeschüttet. Also man kann sich einiges
ausrechnen. Also ich habe nachgeschaut, 9 Millionen gibt es mal Antrittsprämie für jede Mannschaft.
Aber wie gesagt, der große Kuchen für die UEFA selber ist enorm. Und deswegen versucht man auch, siehe Dänemark, spielst heute oder morgens Mittag, dass man einfach das durchpresst, ob jetzt die Zuschauer da sind und die Businessgäste, das macht 20% aus, das ist verkraufbar. Das Wichtigste sind eben die TV-Märkte. Und
die TV-Märkte und natürlich die Sponsoren, wie zum Beispiel Coca-Cola. Gibt es da eigentlich für jeden Bereich einen Partner und ihr seid halt der Partner für die alkoholfreien Getränke?
Ich muss gestehen, dass ich das im Detail jetzt nicht mal beantworten kann. Es wäre meine Vermutung, muss ich gestehen. Also es ist jetzt kein anderer Sponsor in dem Bereich aktiv. Ich nehme auch an, dass eine der Gegenforderungen ist, dass man Exklusivität in dem Bereich genießt. Was, glaube ich, was Sponsoring-Verträge betrifft, Usus ist. Also ja.
Du weißt das vielleicht besser.
Pepsi ist zum Beispiel in der Champions League, also da schaut man schon, wie du sagst. Ja. Und ihr seid ja nicht einer der ganz großen Sechs oder wie es da gibt, sondern ihr seid irgendwo dieser Partner auf der Ebene. Und da bin ich bei dir, wie du sagst, ihr seid exklusiver Getränke-Provider und wie auch immer da der Name ist.
Also wir sehen schon, im Fußball geht es immer um viel Geld. Jetzt wollten ein Teil der Clubs eine Super League. Das Projekt ist jetzt mal gescheitert, sagen wir, aber ist sowas aufzuhalten?
Ich fürchte nicht. Es liegt jetzt noch in Brüssel. Diese drei Vereine haben ja noch immer nicht nachgegeben. Das heißt, es ist ein Court Case, weil ein spanisches Handelsgericht in Brüssel angefragt hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, die drei Clubs, unabhängig davon, dass diese Champions League, diese European Super League zu verurteilen ist, die haben ja nicht Unrecht. Die UEFA hat sich das Monopol genommen und verstößt damit gegen eine der Basisregeln auf europäischer Ebene. Also die UEFA trägt was aus und klagt jetzt die Clubs an sinngemäß, was sie eigentlich selber nicht ganz machen dürfte. Und man kommt wieder auf das Thema hin, es geht einfach um zu viel Geld mittlerweile.
Ist es aufzuhalten, was glaubst du? Oder muss man die Champions League reformieren?
Ich meine, ob es aufhaltbar wäre, das bin ich auch überfragt, wenn ich ehrlich bin. Aber als Fan ist das natürlich schon zu hinterfragen. Natürlich geht es um sehr viel Geld. Es geht um Top-Clubs, die natürlich große Ausgaben haben und die wollen sie dann natürlich irgendwo wieder einnehmen. Man muss dann natürlich auch ein bisschen an die kleineren Verbände und an die kleineren Vereine denken, die ja natürlich auch bei dem Wettbewerb mitmachen wollen. Und es sollte halt nicht in die Richtung gehen, dass nur mehr die Großen spielen und die Kleinen schauen nur mehr zu.
So ist es. Und wenn ich nur ergänzen darf, mit der Reform ab 2024 haben wir ja de facto eine Super League. Die wird jetzt erhöht, wieder drei große Clubs von vier. Die Spielanzahl wird verdoppelt. Das heißt, man nimmt unterm Strich wieder der österreichischen Liga und all den nationalen Ligen Geld vom TV-Topf weg, weil man sich für die 100 Spiele, die man zusätzlich jetzt austrägt, noch einmal 2 Milliarden erwartet. Derzeit nehmen sie 3,25 Milliarden, 2 Milliarden dazu. Und das wird zu 60% an die Top 14 Clubs aufgeteilt. Ich habe Zahlen zu Hause, da wird es einen Angst und Bang. Man will es nicht hören. Man ist nicht bereit, darüber zu diskutieren. Und ich bin bei dir, Acker. Mitspielen, ja. Ganz wenige, 4 Meister dürfen noch mitspielen aus 45 Ländern, aber das Problem ist die Aufteilung. Und wenn ich beim letzten Mal 850 Millionen mehr einnehme und davon nehme ich mir 700 für die Champions League und die kleineren Clubs, die kriegen weniger als vorher, dann wie gesagt, das würde jetzt zu weit ins Detail führen.
Ja, du warst der Generalsekretär der European Leagues. Wie bist du das geworden? Bist du ein Gerechtigkeitsfanatiker?
Habe ich tief drinnen. Geworden bin ich, indem ich damals in der Bundesliga auf eigenen Wunsch gekündigt habe und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf. Ich habe mir gedacht, da hat sich einer verwählt, weil normalerweise wirst du dann nicht mehr angerufen, es ist so im Leben. Plus 44, hey George, this is Paul Nolan from Nolan and Partners, I'm a headhunter based in London. Da habe ich gesagt, du bist kein Londoner. Ja, yes, I'm from Liverpool, also kurze Geschichte, ich habe den Menschen nie gehört vorher. Er will mich als Generalsekretär rekrutieren. Sage ich, du, glaube nicht, ich möchte nicht mehr in die Schweiz gehen, ich möchte nicht pendeln. Und Fakt, um die lange Geschichte abzukürzen, meine Gattin, die Sabine, hat dann gesagt, du bist ein Leben lang im Fußball, probieren wir es mit dem Wochenpendeln. Ich mache alles, was zu Hause zu machen ist, du kommst am Wochenende. Wenn wir dich dann haben, im Gegensatz zum Bundesliga-Vorstand, der ja pausenlos unterwegs war, haben wir Qualitätszeit und kann meiner Frau nur ein großes Danke sagen.
Also ich kenne dich auch jetzt ein bisschen und das ist eigentlich deine Berufung, oder? Da drinnen zu sein.
Schaut so aus, wie gesagt. Ich bin dann auch freiwillig aus
Robin
der Schweiz.
Robin Hood.
Ja, aber wenn man dann merkt, dass man alleine vorne mit der Fahne geht und alle, die sagen, sie gehen mit und du drehst dich um und es ist keiner da. Irgendwann fragt man sich dann, ob das alles wert ist. 250 Flüge im Jahr und so weiter und 20 Stunden Tage und so weiter. Wo ich gesagt habe, meine Gesundheit und meine Familie und so weiter ist mir viel, viel mehr wert. Deswegen der Rückzug. Jetzt sitze ich zu Hause in meinem kleinen Gartenhäuschen, aber großen LG-Fernseher, wenn ich gewusst hätte, den von dir kauft, Acker, aber den nächsten kaufe ich bei Acatronic und sitze da mit dem Laptop und hab Zoom-Calls mit der ganzen Welt quasi und macht einen riesen Spaß und die Kinder und die Frau neben und wenn sie es hupfen ins Pool. Also.
LG ist ein gutes Thema, denn bei uns können Sie einen LG-Fernseher gewinnen. Was Sie dazu tun müssen, ist allerdings tippen und bei unseren Zuseherinnen und Zuseher klappt das mit den Tippen bis jetzt noch nicht so gut, aber vielleicht ja dann. Sie haben noch bis zum Achtelfinale Zeit, aber dann tippen Sie bitte, wer wird denn Europameister 2020? Sie können noch warten, aber dann wird getippt. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich. Sie mailen bitte Ihre Finalpaarung inklusive Spielstand nach 90 Minuten und Ihren Europameister an europameister@kurier.at und nach dem Finale kommt dann dieser LG 55 Zoll zu Ihnen inklusive Simply TV, also dass wir das vielleicht erklären. Sie können dann ein Beispiel, es spielt im Finale Nordmazedonien gegen Ungarn, nach der Spielstand nach 90 Minuten ist 3-2 oder sagen wir 3-3, es geht in die Verlängerung, ist aber wurscht, der Europameister heißt dann Ungarn als Beispiel. Also, haben wir verstanden, oder? Du hast dann die Pangl Football Group ins Leben gerufen. War das auch aus dem Gerechtigkeitssinn heraus?
Irgendwie schon, aber der Gedanke war eben, die 35 Jahre Erfahrung und Netzwerk einfach zu monetarisieren, in Anführungszeichen, einfach davon selbst leben zu können, ist irrsinnig spannend. Also klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich sitze, wie gesagt, im Burgenland, in Stotzing, habe mein riesen Screen und habe die Zoom-Calls mit der Citibank in Amerika, wo eben ein Partner in London sitzt, der für einen Club oder für eine Liga 50, 100 oder 150 oder mehr Millionen bereitstellt. Also wir sind mit Barcelona, jetzt mit Real Madrid in Kontakt. Ich biete KI, künstliche Intelligenz an. Ich werde dir dann was schicken. Ich kann dir mit meinem Partner in Berlin sagen, wo deine Konsumenten sitzen, auf Postleitzahl heruntergebrochen, warum die zweite Bundesliga besser wäre als die erste und so weiter und so fort. Dazu kommt das Thema Tokenisierung, NFTs, Blockchain-Technologie, wo niemand sich noch auskennt, was aber ein Riesenthema für uns ist. Ihr erklärt das dann noch ein Stichwort, weil ich das auch, und da kommt wieder der Gerechtigkeitsfanatiker durch, ich arbeite, also eine Firma, ich bin eben der die Türen öffnen soll, eine Firma in Zürich, die Firma Inoni, arbeitet an einem virtuellen Marketplace, sprich ein Amazon für Fußballclubs. Da gehe ich über die Rapid-Homepage rein, bestelle einen Weber-Griller und dann kriegt Rapid quasi 10% des Kaufpreises. Und das kann jeder Verein machen, vom Großen, von Real, wo wir jetzt die ganz Großen anschreiben mit ihren 100 oder zig Millionen Fans, bis zum kleinen Dorfverein und man bietet quasi Amazon die Stirn und jeder verdient damit. Und das Letzte noch, in Brasilien sitzt ein guter Freund, ein Österreicher, wenn man Spieler braucht, aus jeder Alters- und Gehaltskategorie vermitteln wir Spieler. Und ein Thema ist mir ganz, ganz wichtig, auch da, und das Schöne ist, man wird kontaktiert, da arbeite ich mit dem Bundesamt für Umwelt zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit ist mir ganz wichtig. Und auch da haben wir einige Themen schon, wo wir am Ausarbeiten sind. Die Tree League, dass bei jedem Tor in der Champions League ein Baum gepflanzt wird und so weiter. Also wo man wirklich dann auch Fan-Engagement betreibt. Vielleicht kann man auch mit Coca-Cola was machen, dass man nicht nur sitzt und schaut, sondern du kriegst einen Hinweis, okay, jetzt hat der Cristiano Ronaldo ein Tor geschossen, dann tippst du mit, da hast du 9 Felder und wenn du 3 Bälle hast, dann wird ein Baum gepflanzt und das halt gesponsert von wem auch immer und mit einer großen Organisation, die das weltweit macht, dass der Baum wirklich gepflanzt und auch bezahlt wird dann. Also da haben wir einige Themen und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Herbert Bauer, also wenn Sie da so vor dem Fernseher knien und es fällt ein Tor, pflanzen Sie auch einen Baum, oder? Also da geht alles.
Vielleicht, ich meine, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, im Moment ein Riesenthema. Schön, wenn man das auch mit Fußball verknüpfen kann. Ist auch ein Thema, glaube ich, wo die modernen Technologien, Blockchain und so weiter Einzug halten werden. Also Parallelen gibt's da definitiv.
Und was von Acatronic kann man jetzt in Zukunft dann auch UD Rapid Homepage bestellen, ja, oder? Du hast uns aber Preise mitgebracht und wir werden diese Preise nicht los. Vielleicht zeigen wir die nochmal her. Wir hatten gestern gebeten zu tippen Und zwar auf das Spiel, weil wir uns gedacht haben, ehrlich gesagt, das ist vielleicht einfacher. England gegen Schottland. Wie es ausgegangen ist, werden wir noch besprechen. Aber das Spielergebnis können wir ja noch sagen, 0-0. Und es haben alle auf England getippt. Also es geht wieder nicht. Deswegen versuchen wir es heute nochmal.
Das 0-0 ist ja ein wirklich relativ seltenes Ergebnis.
Ich habe jetzt gelesen, Geschichte.
In 113 Spielen 114. Nur dreimal 0-0 und ja. Wir bleiben wieder sitzen.
Nach den Chancen wäre es auch, hätte es auch viel höher ausgehen können, auch wenn es unentschieden okay ist. Was machen wir jetzt damit? Wir lassen die Leute heute tippen, ja. Und zwar auf das Spiel. Also, machen wir mal was, wo du ganz sicher bist.
Ich bin mir da gar nichts mehr sicher.
Bitte tippen Sie jetzt auf Frankreich gegen Ungarn, oder? Also vielleicht. Und dann schreiben Sie bitte in unser Mail, das Sie schicken an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Tipp schreiben Sie rein, ob Sie lieber den Rasierapparat oder die Zahnbürste haben wollen und dann das Ergebnis nach 90 Minuten bei Frankreich gegen Ungarn. Aber es reicht uns der Sieger oder das Unentschieden, je nachdem. Also entweder Unentschieden oder Sieger Frankreich oder Sieger Ungarn.
Wir wollen es jetzt nämlich nicht so beeinflussen, aber 1927 haben die Ungarn 13-1 gewonnen gegen Frankreich, habe ich gelesen. Also das nur so.
Voll vorbereitet, oder?
So, 1927. Ja, mach ich doch auch Österreich.
Das war auf der UEFA Homepage. Ich habe einen Geschmack gehabt, die haben ja auch gesagt, Österreich ist, hat in Amsterdam noch nie verloren, nur das letzte Spiel war vor 57 Jahren.
Ja, die Statistik. Ja, auch Coca-Cola kümmert sich um seine Fans. Ihr macht schon seit März ein Spiel. Alle 90 Minuten werden Gewinne ausgeschüttet. Auf den Coca-Cola-Etiketten sind Panini-Pickeln innen. Sammelt ihr Panini-Pickel noch?
Zu viel. Mein Junior hat gesagt, sie sind zu viel.
Okay.
Ich schiebe meine Kinder vor, aber ich bin wahrscheinlich der enthusiastischste Sammler.
Wirklich? Jetzt schief eingepickt, da muss alles
zu sein. Nein, ich kaufe Coca-Cola. Da drückt schon Auge zu, aber sie picken, ich sammle wahrscheinlich.
Und Sie haben uns auch ein Coca-Cola-Fan-Paket mitgebracht. Das ist sehr lieb. Herbert Bauer hat eine Kühltasche, können wir auch herzeigen, machen meine bezaubernde Assistentin, macht das hier. Die Kühltasche enthält eine von David Alaba signierte Dose. Gibt es auch ein Foto dazu, wo er das wirklich signiert hat?
Also wirklich ist kein handsigniert, Fake. Original, und ein paar Kokogutes dabei. Ich glaube, für einen Fußballfan eine gute Grundausstattung.
Mhm. Eiswürfelformen gibt es noch, ein Badetuch, ein Notizbuch, Bluetooth-Kopfhörer, eine Powerbank und einen Flaschenöffner. Und weil wir heute so gut drauf sind, geben wir das noch dazu, oder? Also wenn Sie tippen, bei unserem Tippspiel mitmachen, Frankreich gegen Ungarn, genau. Ja. Wir brauchen neue Anreize. Wenn Sie jetzt mit der Coca-Cola-Fan-Paket nicht glaubt, ja, dann können wir auch nichts mehr machen, oder? Gewinnen können Sie auch, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten. Dafür gibt es das Kurier-Fan-Package. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, was verbindet die Spieler Müller, Alofs, Platini, Van Basten, Konsecao, Kluivert und Villa? A. Sie waren nie bei einer Europameisterschaft. B. Sie erhielten eine rote Karte im Finale. C. Sie haben einen Dreierpack bei einer Euro erzielt, also bei einer Endrunde. Oder D. Sie schossen ein Eigentor. Und auch diese Antwort bitte mailen an emstammtisch@kurier.at im Betreff bitte Quizfrage 9. Und der Gewinner, der wird morgen bekannt gegeben im Euro-Stammtisch oder auch natürlich per Mail verständigt. Und bitte nicht vergessen zu tippen. Beide Tippspiele haben wir noch aktuell. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Bitte bleiben Sie dran. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch im zweiten Teil zuhören. Bis gleich.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Schönen Nachmittag bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Heute mit zwei sehr interessanten Gästen, Ex-Teammanager beim ÖFB Georg Pangl und der General Manager von Coca-Cola, Herbert Bauer. Ja, gestern haben 3 Spiele stattgefunden. Um 15 Uhr schon Schweden gegen die Slowakei. Gestern war übrigens Janik Schetti, der Sportsprecher der Neos, zu Gast. Und der hat erraten, wie dieses Spiel ausgeht, nämlich 1-0. Da sind 2 Teams aufeinander getroffen, die im ersten Spiel erfolgreich waren. Das hat man auch gemerkt. Also Schweden haben ja einen Punkt geholt gegen den Gruppenfavoriten. Spanien, die Slowakei hat gegen Polen sogar einen Sieg einfahren können. Und man hat gemerkt, dass keine der Mannschaften irgendwie von diesem Erfolgslauf runter will. Dementsprechend ist die erste Hälfte dann verlaufen. In der zweiten gab es dann einen Elfmeter für Schweden, den Emil Forsberg zum 1-0 verwandelte. Danach gab es noch ein paar Chancen für die Schweden, ganz am Ende auch noch sogar für die Slowakei. Aber letztendlich blieb es beim 1-0. Die Schweden haben damit schon 4 Punkte. Können sich die schon sicher sein, dass sie weiter sind?
Sicher nicht, aber die Chancen stehen sehr gut, dass sie in die K.O.-Runde aufsteigen können. Wir haben ja gestern schon gesprochen über die Schweden, dass sie ja die neuen Italiener sind, dass sie jetzt Catenaccio sehr gut beherrschen. Und das war gestern wieder so ein Spiel, erste Halbzeit vor allem, du hast es ja erwähnt. Also wenn man es jetzt so überspitzt formuliert, das war grauslich zum Anschauen. Aber zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Aber sie haben halt nur das Nötigste getan und haben dann die ein oder andere Torschuss herausgespielt. Aber schlussendlich war es dann ein
verdienter Sieg für die Schweden.
Genau.
Ja, Schweden immerhin 4 Punkte, das schaut schon ganz gut aus. Heute Abend gibt es das zweite Spiel in der Gruppe E. Spanien gegen Polen, da gab es ein bisschen Theater wegen dem Rasen in Sevilla. Da hat man gesagt, man wird jetzt alles tun, was möglich ist. Die Frage ist, was wirklich der Rasen dran schuld, dass man so viele Chancen vernebelt hat gegen die Schweden?
Ja, die Spanier sind ja natürlich bekannt für ihr Positionsspiel und ihr Ballbesitzspiel und sie brauchen halt dafür auch gute Voraussetzungen und da ist ein guter Platz um und auf. Aber sie haben ja trotzdem, wir haben ja darüber geredet, sie haben phasenweise bis zu 85% Ballbesitz gehabt. Sie haben sich etliche Torchancen herausgespielt. Das Tor haben sie nicht wegen dem Rasen nicht getroffen.
Du hast alle Spiele bis jetzt gesehen?
Ich sitze in meiner Gartenlaube, ich habe den LG-Fernseher. Ja, wobei,
wo die Welt zusammenläuft.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Hut ab, Acker, vor deinen klaren Worten. Für mich persönlich ist einfach zu viel. Es sind so viele Durchschnittsspiele, wo einer gegen einen anderen spielt, was du sagst, ob das sehenswert ist. Früher war es so, da haben die kleineren Länder, die haben irgendwann alle 10 Jahre ein super Team gehabt, die waren dann qualifiziert wie die Tschechen 1996, sind bis ins Finale gekommen und jetzt wird da Breite gegen Breite gespielt und aus meiner Sicht sehr, sehr stark verwässert, aber wir wissen ja den Grund, es geht ums liebe Geld. Und ich habe jetzt nur zufällig gestern auf Wikipedia die Europalandkarte angesehen, die qualifizierten Länder und die nicht qualifizierten. Schaut's einmal, qualifiziert ist blau von Portugal bis Russland und rot muss suchen. Das ist gerade Norwegen, Luxemburg, Liechtenstein und der Balkan.
Ja,
also es ist quasi ganz Europa bei der Euro, wo ich sage, okay, also wie gesagt, da habe ich meine eigene Meinung, wahrscheinlich als einer der wenigen.
Gut, es gibt ja mittlerweile Hintertürchen, es gibt die Nations League.
Ja, das ist es ja.
Also da kommt eh schon.
Wie kommt sonst die Nummer 62 der FIFA-Rang, Coca-Cola-FIFA-Rangliste zu einer Euro?
Es gibt die extra Coca-Cola.
Obwohl, wir haben ja geredet, also es sollte vielleicht schon eine Möglichkeit geben, dass vielleicht auch hier und da mal ein kleinere Verbände dabei sind, aber es ist vielleicht in der Breite schon vielleicht doch zu viel.
Müssen wir als Österreich, als Partner vom ÖFB nicht froh sein, dass es jetzt so viele Verbände gibt bei der Euro, dann wären wir sonst dabei?
Ich glaube, mit der aktuellen Mannschaft hätte man die Qualität, uns auch im alten Modus zu qualifizieren. Bei der EM dann zu bestehen ist, das wissen wir, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, im Moment braucht man uns vor einem kleineren Teilnehmerfeld nicht fürchten. Wäre jetzt als Fan meine Einschätzung. Mhm.
Also in der Quali haben wir uns ja gut geschlagen. Bei den Großereignissen, da hakt es noch ein bisschen. Heute Abend eben Spanien, Polen. Was erwarten wir von den Polen? Die haben uns bis jetzt noch nicht so überzeugt, oder?
Naja, überzeugt. Sie haben ja nach einer verkorksten ersten Halbzeit schon angeknüpft oder haben gezeigt, was möglich ist. War zwar nur 15 Minuten, weil dann die rote Karte dazwischen gekommen ist. Sie gehören natürlich zu den Favoriten in der Gruppe. Und jetzt steht halt mit Spanien nicht gerade eine einfache Aufgabe vor der Tür.
Also du glaubst, dass sie das noch drehen können, dass den Schweden die 4 Punkte...
Nachdem ja, wenn wir wissen, dass vielleicht sogar ein Sieg reichen könnte als Gruppendritter, von daher, also die Chancen bestehen noch. Und Spanien hat ja auch noch nicht gewonnen, also alles noch möglich.
Also du traust den Polen durchaus was zu,
auf jeden Fall.
Okay.
Wenn der Lewandowski genügend Bälle kriegt.
Genau, den muss man halt mal auch treffen, weil wenn er keine Bälle kriegt, kann nicht mal Robert Lewandowski Tore schießen. Gestern ist noch die gesamte Gruppe D angetreten, zuerst Kroatien gegen Tschechien, wieder mit österreichischer Beteiligung, denn Mateo Kovacic spielt zwar für Kroatien, ist aber in Linz geboren und aufgewachsen. Und es war offenbar auch in Glasgow recht heiß gestern, denn in der ersten halben Stunde ist nicht viel passiert. Und dann gab es ein Kopfballduell im Strafraum der Kroaten. Dejan Lovren springt mit Hilfe seiner Ellbogen, den Ellbogen haut er so nach hinten im Springen und trifft damit Patrick Schick an der Nase. Der geht zu Boden, blutet aus der Nase nach Eingreifen des Videoschiedsrichters des VAR. Und dann hat der Schiedsrichter auch noch mal nachgeschaut, entscheidet er auf Elfmeter. Der Patrick Schick sieht zwar aus wie nach einer Schlacht, aber er trifft zum 0:1 für Tschechien. Die Tschechen haben jetzt 3 Tore, 3-mal Schick. Aber wieder so eine strittige Situation beim Elfmeter, oder? Also ja, bei mir der liegt hat ja wirklich Regel, nicht sehen können, wohin der Ellbogen schlägt.
Bei mir liegt die Regelkunde in der Trainerlizenz schon einige Zeit zurück. Aber jetzt, sag ich mal, als Fan zu beobachten, es zählt ja nicht, ob er es jetzt mit Absicht macht oder nicht, sondern es geht darum, dass er den Gegner leider sehr, sehr blöd getroffen hat. Und da zählt es halt, dass dieser Kontakt da war. Und hat man eh gesehen, was mit seiner Nase passiert ist. Und dieser Kontakt war relativ auch relativ hart. Und von daher kann man, glaube ich, so einen Elfmeter schon pfeifen.
Für euch auch?
Also ich finde es eine Unart mit den Ellbogen. Das ist für mich das Allerärgste. Und da gibt es in Zukunft viele Nasenbrüche, wenn man es nicht handelt. Man kann diskutieren, genau, aber es geht um die Gesundheit des Spielers. Und wie gesagt, das ist nicht notwendig. Man kann anders auch springen. Und das hat sich jetzt immer mehr durchgesetzt. Und je besser es gehandelt wird, aus meiner Sicht...
Es ist schon so, dass man ja für...
Zum Springen brauche ich schon für den Schwung die Arme.
Aber die Frage ist halt, welche Bewegung ist dann macht. Es ist dann schon so, dass die Spieler eben um den Gegner beim Sprung auch zu hindern, um den Gegner, also wenn ich jetzt neben einem Gegner stehe und ich schaue, dass ich vor ihm hochspringe, dass ich schon versuche, meinen Arm, das ist aus der Erfahrung,
runterdrücken. Ja.
Genau, dass ich es schaffe. Und wenn dann eben diese Bewegung dann, wenn ich den gestreckten Arm habe, das heißt, ich schaue, dass der Gegner nicht hochspringt, beziehungsweise wenn er hochspringt, dass ich meinen Arm als Hindernis habe. Nur wenn dann die Bewegung, wenn es dann zum Abbiegen des Armes kommt, dann kann es natürlich...
Okay, man muss halt dann damit rechnen, dass der VAR eingreift und das ahndet. Ja. Der Ausgleich ist dann kurz nach der Pause gefallen, Perisic mit einer Einzelaktion. Das war's an Toren, Endstand 1:1. Die Tschechen sind eine große Überraschung, doch?
Auf jeden Fall, ja. Wir haben ja gesagt, sie haben ihre große Zeit schon gehabt, aber sie haben jetzt aus den
96 im Finale, schon Zeitl her.
Aber die Kroaten wirken halt sehr ideenlos, zu passiv.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Kroaten sind eher
müde
vielleicht.
Müde, wie gesagt, lange Saison.
Das ist ja, man darf nicht vergessen, also wenn man jetzt vergleicht, das ist eigentlich fast die gleiche Mannschaft, ja, die 2018
im WM-Finale
gestanden ist. Es fehlen halt vielleicht zwei doch sehr wichtige Spieler, die ja nicht mehr dabei sind, mit Rakitic und Mandzukic. Und es ist, glaube ich, derzeit auch, so was ich auch gelesen habe, ein bisschen ein Generationskampf in der Mannschaft. Also es gibt diese alten Spieler, die auf einem Top-Niveau sind. Es gibt jüngere Spieler, die jetzt nachkommen. Und da sieht man halt, dass das Teamgefüge halt nicht unbedingt...
Ja, sie wirken auch so, oder? Genau. Also für mich wirken sie auch so ein bisschen diebenhaft. Also ein Teamgefühl ist dann
also,
nicht so...
Also wie gesagt, von außen schaut es aus, dass da irgendwelche Differenzen gibt in der Mannschaft. Und das hat halt dazu geführt, dass sie eigentlich als Aufstiegsfavorit eigentlich mittlerweile gehandelt werden als einer der Ersten, die vielleicht nach Hause fahren müssen.
Ja. Herbert Bauer, Sie sehen das auch so?
Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die im Umbruch ist. Es ist 3 Jahre her. 3 Jahre hinterlassen Spuren. Ich glaube, die 2 Abgänge, Rakitic, Mandzukic, die tun ihnen schon weh. Ich schaue Luka Modric schon immer gern beim Fußballspiel
zu,
muss ich ganz offen gestehen. Aber sie haben nicht mehr die Schlagkraft, die sie damals hatten. Und der Turnier hat halt eigene Gesetze. Mit einem schlechten Start bist du schon einmal unter Druck. Also jetzt redet zwar jeder davon, dass 3 Punkte reichen könnten für den Aufstieg. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn man sich die Spielverläufe anschaut. Ich glaube, es geht eher in Richtung 4. Das wird auch uns unter Druck bringen. Und dann bist du halt auch mit einer Qualität, wie die Kroaten an manchen Positionen zweifelslos haben, schon einmal aus dem Rennen. Und wenn dann die haben wir in der Mannschaft vielleicht auch nicht stimmt, dann bist du, glaube ich, in einer Abwärtsspirale.
Bei einem Großereignis ist das ja viel entscheidender, dieser Teamspirit, weil so in der Liga, da geht jeder nachher heim, auch nach einem Vorbereitungsspiel, bei einem Quali-Spiel, kommt jeder auf andere Gedanken, aber bei so einem Großereignis ist man halt 24 Stunden klebt man aufeinander, da muss man sich schon viel einfallen lassen, oder? Und
jetzt noch die Blase dazu, ja, aber auch noch die Blase dazu, wo man wirklich fast keinen Kontakt nach außen haben kann, auch nicht einmal jetzt mit Familienmitgliedern. Ich glaube, das ist schon eine außergewöhnliche Situation noch dazu. Es ist von Haus aus schon, wenn man lang dabei ist, eine Herausforderung. Aber je kreativer der Trainer und der Teammanager ist, desto besser läuft es dann. Ja.
Bei uns ist immer gut gelaufen.
Ja, weil ja ein kreativer
Teammanager war. Nein, wir waren kreativ. Ich habe irgendwo U21 Zypern, ich weiß nicht, ob es dabei
war. Ich war dabei, aber was nachher passiert ist, wollen wir lieber nicht sehen. Wir haben, glaube ich, zu viel Abwechslung gehabt.
Ja, aber das ist ja das Fingerspitzengefühl, oder? Genau. Ein bisschen Freizeitbeschäftigung, damit nicht alle durchdrehen, aber eben nicht, dass es nur noch eine Gaune ist. Am Abend gab es noch ein Traditionsduell. England gegen Schottland. War ein gutes Spiel mit viel Tempo, ansehnlichen Chancen, aber keinen Toren, 0-0. Was können wir uns von den Schotten abschauen, dass man mit weniger Qualität durchaus einen Punkt holen kann?
Auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin gesprochen, in der langen Geschichte von 113 Spielen hat es nur dreimal ein 0-0 gegeben. Also ein 0-0 war wirklich einer der weniger gewiss, was wir überhaupt erwartet haben. Für uns geht sicher Schottland als der moralische Sieg aus diesem Spiel raus. Es war aber, wie wir es auch gestern gesagt haben, sehr viel Kampf. Sie haben sich wirklich keine Millimeter geschenkt und die Schotten haben sehr gut verteidigt und haben das eine oder andere Mal auch ihre Chance vorgefunden. Und ich glaube, auch beide Trainer haben gesagt, dass das ein verdienter Punkt für beide Seiten war.
Seht ihr auch so?
Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass die Schotten eine super Partie jetzt für ihre Fähigkeiten gespielt haben. Mhm. Gerade in der zweiten Hälfte hätte sie sogar, was die Chancen, Qualität der Chancen betrifft, den Vorteil gesehen. Wenn wir jetzt reden, wie wir damals gegen Schottland in der jetzt Quali auswärts 2-2 gespielt haben, hat jeder gesagt, nur 2-2 gegen Schottland, gegen die Slowaken, das Vorbereitungsspiel hat jeder gesagt, wie schwach.
0-0, ja.
Die spielen ein super EM.
Ja.
Was die Mannschaften schaffen, ist emotional aus meiner Sicht bei dem Turnier Nummer 1 draufzulegen. Während wir ein bisschen zu sehr in die Passivität verfallen, sehr brav agieren, legen die nun mal das Scheufall drauf, treten dort, glaube ich, mit einem gewissen Selbstvertrauen auf und beißen halt wirklich, was geht und zeigen, was man damit erreichen kann, auch gegen starke Mannschaften wie jetzt England.
Aber dieses Spiel ist ja noch um eine Spur besonderes.
Ja, also dieses England-Schottland.
Dieses England-Britain. Das ist schon doch um eine Spur anders. Und ich habe jetzt nachgeschaut, also beziehungsweise gestern auch beim Spiel, die beide Trainer haben nur zweimal gewechselt.
Ja.
Obwohl es ein Turnier ist, obwohl wir jetzt ein ganzes Jahr haben, obwohl die Spieler schon etliche Spiele in den Beinen haben, obwohl sie eigentlich schon so ausgelaugt sind und so viel Belastungen gehabt haben, nur zwei Wechsel für die Spiele. Also entweder haben die Trainer kein Vertrauen in die restlichen Spieler, oder ich.
Ja, wir haben letztes Mal schon drüber geredet.
Genau.
Jadon Sancho war im ersten Spiel zum Beispiel gar nicht dabei. Jetzt ist er auf der Bank gesessen.
Genau, aber
einen Jadon Sancho von Borussia Dortmund, dass man den nicht mal einwechselt.
Vor allem, es geht ja nicht darum, wenn man gesehen hat, was der für eine Performance hingelegt hat im letzten Jahr, dann ist schon einiges zu hinterfragen. Aber wir kennen die Hintergründe nicht, deswegen können wir nur spekulieren.
Ich weiß, er ist ein schwieriger Charakter. Weiß ich aus einer guten Quelle. Ich habe mal Trainer war bei Borussia Dortmund. Aber er war damals noch sehr jung. Also als Peter Stöger bei Dortmund war der, glaube ich, 17 oder so.
Aber wir haben ja auch gerade über diese Spieler reden. Wir reden ja auch über einen Arnautovic, wir reden über Jadon Sancho. Das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Okay, sie haben vielleicht schwierige Charaktere, aber es gehört auch zum Trainerjob dazu, dass man die gut in die Mannschaft einbindet und trotzdem schaut, dass man ihre Stärken für die Mannschaft nutzen kann. Und es bringt mir nichts, wenn ich jetzt den auf der Bank sitzen lang und auf die Tribüne setze, obwohl ich genau weiß, ich könnte so einen Spieler brauchen. Ja, also ich denke da als Trainer ein bisschen anders.
Du hast eine große Zukunft für dich als Trainer. Ganz ehrlich. Du musst schauen, dass das Akatronik wer anders dann fit ist, wenn du unterwegs bist.
Und dass er einen guten Teammanager hat, oder?
Das sowieso.
Da kann man schon einwirken auch ein bisschen, oder? Also jetzt abgesehen von der Freizeitgestaltung.
Absolut. Nein,
also einfach, dass man immer da ist, dass man mit den Spielern auch
wir haben dann wirklich damals eine Kooperation gehabt mit den Kabarettbühnen in Wien, wenn man so will, ein Theater an der Wien und so. Da waren wir dann nachher essen und das war damals und dann Otto Baric, der ist vorn gestanden im Teamhotel in Ilmitz und wir sind irgendwo hinten, Ivo, Mastic und Co., wie sie alle geheißen haben, sind wir dann hinten rein. Und die haben dann gesagt, wir sind alle schon lang da. Ah, habe ich verpasst, okay. Gut. Also da gibt's schon. Aber aber wie gesagt, das war nur ein Essen, das war kein Alkohol und gar nichts. Einfach, wir waren nur bestellt und haben einfach nur wirklich so ein bisschen Ausbubenmäßig. Und das gehört ein bisschen dazu. Und dann beim nächsten Tag beim Frühstück rennt der Schmäh und der Otto hat nicht gewusst, warum. Also das sind dann diese kleinen Spannungen, die vielleicht auch ein bisschen beitragen, das Teamgefüge zu stellen.
Muss man machen Analyse? Gesagt,
einmal noch kurz, waren wir noch Partie, haben wir gespielt. Und hat der Teamarzt hat natürlich immer sehr, sehr streng bestellt, um Dr. Shop und Essen und Abfolge und so weiter. Und der Didi Küber, der Trainer, ja mit, jetzt sind wir da am Meer, wieso gibt's keinen Fisch? Didi, gute Idee. Kiche, kommen Sie. Und auf sein Kroati hat er dann natürlich den besten Fisch aufgetischt. Also es gibt so Kleinigkeiten, wo man ein bisschen auch aus dem Rahmen rausgeht und es hilft.
Wenn wir schon bei Österreich sind, wen bekommen wir denn im eventuellen Achtelfinale? Seid ihr noch überzeugt von einem Achtelfinale? Geht einmal zu unserer Tafel und trag mal die Spiele von gestern ein.
Nachdem wir vielleicht davon ausgehen, dass 4 Punkte reichen werden, müssen wir halt irgendwie auf Russisch nur lernen, was Gichon bedeutet. Das können wir vielleicht nicht
berechnen. Ah ja, so meinst du das. Okay, verstehe. Du meinst, wir können die Schande von Gichon wiederholen. Es würde uns beiden... sowohl der Ukraine als auch Österreich würden mit einem Unentschieden, vorausgesetzt natürlich.
Es geht sich aus.
Ja, Nordmazedonien verliert ein drittes Mal.
Aber es sind halt, wir haben ja schon über das Taktieren und über die Rechnereien gesprochen. Da ist jetzt natürlich sehr viel, wen möchte ich in der nächsten Runde haben, wen kann ich vermeiden.
Also genau, das schauen wir uns gleich an, weil wenn wir noch Gruppenzweiter werden würden, dann könnten wir den Sieger der Gruppe A treffen im Achtelfinale und das wäre wahrscheinlich Italien, wenn Wales noch gewinnt, vielleicht Wales. Wales wäre cool, oder? Was meint ihr? Hätten wir schon.
Unwahrscheinlich. Cool, aber unwahrscheinlich.
Cool, aber unwahrscheinlich. Gut, dann wäre Gruppendritter, würden wir entweder auf den Sieger der Gruppe F treffen, gut, das wollen wir nicht, oder F, die Todesgruppe mit Portugal, Frankreich, Deutschland, Ungarn zwar der Punktelieferant, wissen wir noch nicht. Wer der Gruppensieger wird, aber es wird auf jeden Fall ein starker Gegner. Darüber sind wir uns einig. Oder wir treffen auf den Sieger der Gruppe E. Das wäre Schweden, Slowakei, Spanien, Polen. Das ist noch ganz unentschieden, diese Gruppe, oder?
Ja.
Was würden wir uns da wünschen? Die Spanier?
Also auf keinen Fall natürlich die Spanier.
Ja, wir machen es die Spanier.
Also ich erinnere mich da an ein Spiel in Valencia. Wir haben
auch schon
drüber geredet. Toni Pfeffer war da.
Warst du da?
Nicht. Da warst du nicht.
Ich war ja dabei. Bei solchen Spielen war ich nicht dabei.
Ich war ja dabei. Wir haben
beim 0-4 war ich dabei. In Valencia.
Einen Tag davor, U21-Team. Und am nächsten Tag im Stadion dann das.
Seid ihr gesessen und habt euch das, und habt gesagt, wir sind gar keine Österreicher.
Ja, das Problem war, wir haben ja
Trainingsanzug. Am Montag ist es soweit das letzte Gruppenspiel gegen die Ukraine. Das trauen wir den Österreichern noch zu. Valentino Lazaro ist verletzt. Wissen wir noch nicht, ob der wieder zurückkommt?
Also laut Infos wird sich das wahrscheinlich nicht ausgehen. Der hat ja überhaupt so eine verkorkste Saison gehabt mit vielen Verletzungen. Und da wirst halt nicht richtig fit. Du bist dann vielleicht gesund, steigst ins Mannschaftstraining ein, weiß nicht, ob bei seinen Vereinen da ein bisschen drauf geschaut wird, ob die Belastung dann okay ist. Wenn er aber voll ins Mannschaftstraining einsteigt und ihm fehlen eben diese Basiseinheiten, dann passiert es ihm immer wieder, dass er so Muskelverletzungen hat und jetzt schon wieder. Wie gesagt, also es schaut eher nicht so gut aus. Und
aber Marko Arnautovic wird zurückkommen.
Der kommt definitiv zurück, ja.
Wie setzen wir den ein? Anfangs oder als Joker?
Wahrscheinlich als Joker, aber wie gesagt, das weiß dann der Teamchef.
Ich würde ihn vom Anfang an bringen, muss ich gestehen.
Also eher so von Anfang an sagen, gib was du
alles
kannst
oder
und
nix.
Dann komm raus.
Ich halte immer viel auf einen guten Start und vor dem Hintergrund weiß ich nicht, warum wir mit dem anhalten sollen. Ein Spiel lebt, glaube ich, auch sehr stark von einem Momentum. Und
ja,
wenn man das mal verloren hat, dann ist
es
vorbei.
Ja.
Ich würde der Mannschaft definitiv die Qualität zusprechen, um gegen die Ukraine zu bestehen. Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen anders agieren. Ein bisschen breitere Brust. Wir müssen einmal verschießen aus 15, 20 Meter und nicht nur in Sicherheitspass spielen. Da, glaube ich, hilft uns der Marco, weil er halt nicht unbedingt Akademiespieler ist, sondern ein bisschen Instinktfußballer. Und ich glaube, das tut uns gut.
Und wir haben auch schon gesprochen darüber, dass wenn die Stürmer halt keine Bälle bekommen, dann kommen sie halt zurück und holen sich die Bälle aus dem Mittelfeld. Das braucht man beim Marko Arnautović keine Angst haben, oder?
Nein, ich meine, es ist, wir haben jetzt über Unterschiedsspieler geredet. Das ist halt so einer, der den Unterschied ausmachen kann. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf die Akademie. Also wir haben schon in den Akademien noch Kreativspieler. Wir möchten das auf keinen Fall ausreden. Vor allem, wie gesagt, ich bin in der Ausbildung tätig. Wir setzen vor allem auf solche Spieler. Nochmal, das sind Unterschiedsspieler. Die machen einen Unterschied aus. Die können dafür sorgen, dass man ein Spiel gewinnt. Ja, und da wollen wir die nicht auf, wir wollen keine Spieler, die alle gleich sind, sondern sie sollen ihre Charaktere, ihre Stärken mit einbringen. Und,
also bist du auch ein Trainer? Es gibt ja so diese Laptop-Trainer, sage ich immer, die dann den Spielern ganz genau vorschreiben, sie dürfen entweder das, das oder das machen und sonst nichts. Du bist jemand, der eher dafür ist, dass sie diese ihre Instinkte da ausleben und also Eigenverantwortung auch übernehmen.
Also das müssen wir schon ein bisschen unterscheiden. Ja. Man muss schon gewisse technisch-taktische Linien hineinbringen.
Keine Frage.
Ja? Also wir sagen ihnen nicht, wie sie von A nach B laufen sollen, von A nach B spielen sollen, sondern wir geben ihnen schon gewisse Richtlinien vor,
natürlich,
in denen sie sich bewegen können, die ihnen helfen sollen, ihre Kreativität besser auszuspielen. Ja, wir wollen sie nicht einengen, sondern wir wollen ihnen damit eine Hilfe geben, womit sie vielleicht dann neue, andere Lösungen finden, die vielleicht besser sind als unsere. Aber sie haben schon einmal etwas in der Hand, wo sie sich einen gewissen Vorteil, einen gewissen Wissensvorsprung gegenüber dem Gegner verschaffen können und ihre Kreativität noch besser ausspielen.
Aber das also, dürfen sie bei dir?
Nicht, das dürfen sie, das wollen sie.
Sollen sie.
Wobei, am Montag würde ich halt nicht die Ukraine unterschätzen.
Nein, überhaupt nicht. Gegen Portugal nicht verloren.
Genau.
In Frankreich jetzt 1-1 gespielt, gegen Holland haben sie auch mitgespielt, im Gegensatz zu uns. Genau, also, wie gesagt, ich bin bei dir, Herbert, wenn unsere Spieler die Normalform hätten, meiner Meinung nach, ich bin ein bisschen kritisch, ich bin euphorisch, wünsche mir es natürlich, bin Patriot bis zum geht nicht mehr, aber ich glaube, wir sind weit weg von dem, was wir zeigen könnten. Wir haben viel mehr Potenzial. Wenn sie halbwegs die Normalform am Montag erreichen und der Trainer es schafft, nicht im Nachhinein zu analysieren, was alles nicht gegangen ist, sondern vielleicht schon zu antizipieren, was man richtig machen sollte, ja, ist vielleicht was drinnen. Ich wünsche es mir, aber ich habe ein bisschen Sorge. Und mit 4 Punkten, selbst da kann es, wenn es ganz, ganz eng hergeht, können wir auch da Geschichte schreiben, dass wir mit 4 Punkten nach Hause fahren. Hoffentlich.
Das können wir auch schreiben, aber wir können auch, es könnte sich auch ausgehen, dass
das,
wir mit 3 Punkten, die haben wir ja schon,
das
ins Achtelfinale kommen.
Oder mit 3 Punkten Europameister wird.
Ja, genau. Wie Portugal, das haben wir ja auch schon gesehen. Georg, du warst in Österreich der Chef der Vereine, aber auch bei der UEFA. Was ist denn so der Ruf von Österreich europaweit gesehen?
Also damals, ich erinnere mich, da hat Red Bull Salzburg in Amsterdam diese für mich fast Jahrhundertpartie gespielt. Und wir haben da zufällig eine internationale Sitzung gehabt, mit der UEFA. Also da bin ich in den Frühstücksraum gegangen. Da ist man irgendwo geschwebt. Und jeder hat also da ist man natürlich extrem stolz. Mhm. Aber ansonsten sind wir halt, gut im Ranking auf Nummer 10, 11 oder 12. Dank Red Bull Salzburg, muss man noch einmal sagen, bei all dem Bemühen der anderen Clubs. Aber da müssen wir schon schauen, da haben wir noch Potenzial zum Erwogen, sagen wir so.
Wir werden dran arbeiten. Heute Nachmittag geht's weiter mit der berüchtigten Todesgruppe F um 15 Uhr. Ungarn gegen Frankreich in Budapest. Dort wird wieder gute Stimmung sein, denn die Ungarn haben ein vollbesetztes Stadion. Die pfeifen sich da gar nichts, lassen alle rein. Und um 18 Uhr Portugal, der Titelverteidiger Portugal gegen die Deutschen. Ungarn gegen Frankreich, für dich bleibt Ungarn der Punktelieferant.
Ja, wir können vielleicht einmal von einer Überraschung ausgehen, aber glaube ich nicht in diesem Spiel.
Und Portugal gegen Deutschland.
Das wird also für mich ein sehr, sehr interessantes
Jogi
Spiel.
Jogi Löw braucht wieder den richtigen Riecher. Mal schauen, woran er diesmal schnuppert. Wir haben hier ein Foto, hat schon eine Teambesprechung
angesetzt. Wir haben im letzten Spiel der Deutschen gegen die Franzosen von Rollen gesprochen, wo ja die Franzosen doch ihre Rolle eingenommen, die auch das Spiel beherrschen, ein bisschen vielleicht tiefer zu verteidigen und umzuschalten. Aber jetzt treffen zwei Mannschaften aufeinander, die das Spiel machen wollen. Beide setzen auf Ballbesitz, beide wollen ihr Positionsspiel durchziehen. Die Frage ist, wer es besser macht und wer es erfolgreicher macht.
Darf ich schon?
Ja, ihr dürft schon tippen. Ihr müsst jetzt auch gleich entscheiden, wer es besser und wer es erfolgreicher macht. Denn ihr sollt die heutigen Spiele tippen. Hans Holt aus Wien 14 hat die gestrige Quizfrage beantworten können und bekommt eine Eurobox von uns. Richtig, 2004 war Griechenland Europameister. Heute wollen wir von Ihnen wissen, was verbindet die Spieler Müller, Alofs, Platini, Van Basten, Konsekau, Kluivert und Villa? A, sie waren nie bei einer Europameisterschaft. B, sie erhielten eine rote Karte im Finale. C, sie haben einen Dreierpack bei der Endrunde erzielt. Oder D, sie schossen ein Eigentor. Die richtige Antwort mailen Sie bitte mit dem Betreff Quizfrage 9 an emstammtisch@kurier.at. Deren Rasierer und die Zahnbürste von Akatonik hat leider niemand gewonnen, aber wir bitten Sie heute zu tippen, dann auch an emstammtisch@kurier.at. Bitte tippen Sie das Spiel Ungarn gegen Frankreich. So heißt es richtig. Und dazu gibt's natürlich die Coca-Cola-Fan-Kühltasche mit allen möglichen, unter anderem eine handsignierte Coca-Cola-Dose von David Alaba. So, wie habt ihr getippt? Schauen wir nach. Ungarn, Frankreich 0-3, Portugal, Deutschland 1-2, also ein Sieg für die Deutschen. Und
Habt ihr das gleiche Spiel?
Haben
wir uns nicht abgesprochen.
Aber ihr seid euch einig, der Stammtisch hat schon Wirkung gezeigt.
Ja, das fährt ab, scheinbar.
Wir wünschen euch noch eine schöne Euro. Gut zuschauen und bitten euch unser Erinnerungstrikot zu unterschreiben, alle Gäste bei der Nachspielzeit unterschreiben. Unser Trikot, wir werden es dann für einen guten Zweck versteigern. Das war die heutige Nachspielzeit der Euro-Stammtisch für Descurier. Ich danke mich bei Herbert Bauer, dem General Manager des Kurier, und Georg Bangl. Viel Spaß noch im
Coca-Cola.
Was habe ich gesagt? Kurier. Ja, wer weiß, was noch kommt.
Du weißt mehr als wir.
Ja, und ich.
Morgen kommt Boxer und Tennisstar Markus Nader und Tormann-Legende Wolfgang Knaller. Wir freuen uns beide, oder? Wenn Sie wieder dabei sind. Muhammed Akgüniz und ich. Danke fürs Zusehen. Bis morgen.